Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 367. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute besonders kurz. Habe auch überlegt, ob ich euch stattdessen das Inhaltsverzeichnis des kommenden Abschnitts im Rilke-Band sämtliche Gedichte vorlese. Das ist nämlich so ähnlich wie ein Gedicht. Macht eigentlich auch gar keinen großen Unterschied, ob man ein Gedicht vorliest oder ein Inhaltsverzeichnis beim Herrn Rilke. Vielleicht mache ich einfach beides. Und davor erzähle ich euch noch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, vorweg, bevor ich zu dem eigentlichen Thema der heutigen Sendung komme, das da ist Retrospektiven, weil ich nämlich gerade in Portugal war, um auf einem Retrospektiven Facilitatoren-Workshop teilzunehmen, Gathering, eine Versammlung der retrospektiven Veranstalter. Vielleicht ist das eine gute Übersetzung. Bevor ich euch davon erzähle, ein bisschen Housekeeping in eigener Sache und so weiter. Es gibt eine iOS-App für den Einschlafen-Podcast. Das bedeutet, wenn ihr ein iPhone habt oder ein iPod Touch, so, wo man so Apps installieren kann, oder ein iPad und nicht die Podcasts-App von Apple verwenden möchtet und auch nicht über den Safari einfach auf die Webseite einschlafen-podcast.de gehen wollt, um da auf den Play-Button zu drücken und dann was anzuhören, sondern eine App zu benutzen, die ganz, ganz einfach zu bedienen ist. Man installiert sie, sieht dann eine Liste aller Episoden des Einschlafen-Podcasts, die in diesem Feed veröffentlicht sind, kann sie dann einzeln anklicken, sie werden dann heruntergeladen und kann sie dann nochmal anklicken, um sie abzuspielen. Das ist so alles, was sie kann. Dann gibt es das jetzt als App. Die App heißt natürlich Einschlafen-Podcast. Wäre ja auch albern, wenn sie anders heißen würde. Und es gibt sie im App-Store und sie ist jetzt verfügbar. Und gebaut hat sie der Holger Krupp, der selbst Podcaster ist. Ich kenne ihn auch persönlich. Der hat in Hamburg gewohnt bis vor kurzem. Holger macht den 30 Minutes Left Podcast mit Arne Rudert zusammen und hatte Lust, die Programmierung von iOS-Apps zu erlernen und hat das gemacht und hat sich gedacht, das, was der Daniel Ö. damals für Android gemacht hat, nämlich eine Single-Purpose Podcast-App zu machen, mit der man genau einen Podcast hören kann, das aber möglichst einfach und möglichst komfortabel. Das hätte er auch gern für iOS und hat das gebaut. Genau wie für die Android-Geschichte ist das auch Open Source. Das heißt, der Holger ist nicht nur so super und hat das gebaut, sondern er ist noch viel supererer und lässt alle anderen Podcaster auch daran teilhaben. Das heißt, man kann sich den Source-Code holen, der liegt auf GitHub rum, wenn man Podcaster ist und ein bisschen programmieren kann. Und sich selbst so eine App bauen und die dann in den App Store hochladen und dann gibt's die da. Es gibt ja doch ganz viele Podcast-Hörer, die nur einen Podcast hören, gar nicht Interesse daran haben, ganz viele andere Podcasts zu hören. Für die ist das eine tolle Sache. Aber eigentlich ist das natürlich so eine Art Einstiegsdroge, ne? Das heißt, wenn man irgendwie anfängt, Podcasts zu hören, dann macht man das wahrscheinlich irgendwie auf so einer Webseite. Das ist dann irgendwie komisch, da wieder hingehen zu müssen und so. Und dann ist es doch ganz praktisch, wenn man lernt, man kann sich eine App installieren und sich das dann öfter mal anhören. Ich habe ja hier im Einschlafen-Podcast ganz viele Hörer, die die Android-App benutzen. Und manchmal bekomme ich auch Feedback mit ganz viel Dank für die App, obwohl die App halt gar nicht unbedingt von mir ist. Da steckt nur ganz wenig von mir drin. Also die Idee und ein bisschen was von der UI. Und eine Funktionalität habe ich, glaube ich, auch eingebaut. Ich weiß aber nicht mehr welche. Das meiste hat der Daniel Ö. gebaut und die Leute nehmen das als App wahr und interessieren sich halt gar nicht dafür, dass es noch ganz viele andere Podcasts gibt. Das ist ja auch in Ordnung, es muss sich ja nicht jeder irgendwie zum Podcast-Liebhaber entwickeln und dann tausend andere hören, obwohl ich es natürlich empfehlen kann, denn es gibt ganz, ganz viele verschiedene, sehr interessante Podcasts. Aber naja, wie gesagt, wenn man einen Steckenwert hat, kann man diese App jetzt nehmen und die gibt es jetzt eben auch für iOS. Also, wenn ihr das ausprobieren wollt oder wenn ihr jetzt gerade zum ersten Mal hier vom Einschlafen-Podcast hört, dann geht in den App-Store, sucht nach Einschlafen-Podcast und installiert euch diese App. Ihr könnt auch einfach direkt auf einschlafen-podcast.de gehen, wenn ihr das mit einem iOS-Gerät tut, also mit dem iPhone oder so einem iPad oder so, dann sollte ganz oben irgendwo ein Link stehen, hier geht's zur App. Und wenn ihr dann da draufklickt, seid ihr da. Wenn ihr mit Android-Geräten dahin geht, dann ist da ein Link zur Android-App. Habe ich geschickt gemacht. Ne? Also, total geschickt. Ja, ich hoffe, ihr findet das. Wenn es euch gefällt, bedankt euch bitte bei Holger, der hat garantiert auch irgendwo einen Amazon-Wunschzettel rumliegen oder freut sich sicherlich genauso wie ich über Postkarten. Ich weiß gar nicht, ob ich seine. Er wohnt jetzt in Frankreich, der arbeitet für Airbus und ist jetzt gerade irgendwie in Frankreich. Ob die Post, die postalische Adresse irgendwo auf seiner Webseite ist, das findet man aber bestimmt raus. Werde ich sonst zur Not sein Impressum verlinken, damit ihr ihm Postkarten schicken könnt oder Bierflaschen. Er trinkt gerne. Also bei Dirty Minutes Left trinken sie ja immer so koffeinhaltige Erfrischungsgetränke. Kann man ihm sicherlich auch mal was zuschicken. Oder ja, macht ihm eine Freude. Ich freue mich, dass es das gibt und bin sehr gespannt auf euer Feedback darauf. Genau, das ist eine Housekeeping. Das andere Housekeeping, ich muss mich nicht nur bei Holger bedanken für die App, sondern ich muss mich ganz doll bei euch allen bedanken, bei allen meinen Hörern. Denn ich habe in der irgendwie vor ein, zwei Wochen habe ich mal angefangen, meine Steuererklärung zu machen für das Jahr 2015. Ich bin ja ganz normal Angestellter in einer Firma und zahle halt da direkt von meinem Lohn, geht irgendwie, wird die Steuer abgezogen und deswegen ist es eigentlich eine einfache Sache. Mal davon abgesehen, dass man noch so ein paar Sachen irgendwie bei der Lohnsteuer irgendwie angeben muss, wie wem hat man denn mal was gespendet und so, damit ein bisschen Steuernachlass bekommt. Was ich allerdings auch angeben muss, ist das, was ich durch den Podcast verdiene. Es klingt ein bisschen komisch, wenn ich verdiene sage, denn ich bekomme da ganz viel. Ob ich das verdiene, weiß ich gar nicht. Es sind halt alles Geschenke, die ihr mir schenkt. Meine Hörer schenken mir Geld oder Geldwerten Vorteil dafür, dass ich das hier mache. Das ist ein kostenloser Podcast. Ich verdiene damit also nichts. In dem Sinne, dass Leute mir Geld dafür bezahlen. Aber ich bekomme Geschenke, das wisst ihr alle. Und ihr beteiligt, und viele beteiligen sich daran, das ist total super. Und da habe ich ein bisschen gestaunt, als ich das jetzt zusammengezählt habe für das Jahr 2015. Es gibt ja so viele verschiedene Wege, über die ihr mir Geld zukommen lassen könnt. Die findet ihr alle unter einschlaf-podcast.de/danke oder /unterstützen, je nachdem, wo ihr lieber draufklickt, sind die gleichen Seiten. Da steht zum Beispiel, dass man mich per Flatter unterstützen kann. Wobei, das habe ich da, glaube ich, rausgenommen, weil Flatter so ein bisschen stirbt. Die haben irgendwie ein bisschen Mist gebaut mit ihrem Update und waren irgendwie eine Zeit lang kaputt. Und jetzt läuft das so langsam wieder, aber die haben ganz viele Nutzer verloren. Und die Unterstützung, die ihr mir per Flatter gebt, die geht halt deutlich zurück, was ich aber auch echt verstehen kann. Und da gibt es so einen Patreon-Link, wo man mich irgendwie regelmäßig unterstützen kann. Was tatsächlich was mir am besten gefällt, ist, dass immer mehr Leute mir einen Dauerauftrag einrichten auf mein Spendenkonto. Ich habe da so ein Spendenkonto, die Kontonummer findet ihr auf eben jener Seite. Und da gibt es ganz viele Leute, die da jetzt regelmäßig so 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, keine Ahnung, was halt im Monat so euch dieser Podcast wert ist, kommt da drauf. Einige spenden auch mehr. Das sind dann meistens so Einmalspenden. Ist auch schön, alles ist gut. Aber durch diese vielen 1-Euro-Spenden, da kommt echt ordentlich was zusammen. Und das macht diesen Rückgang der Flatter-Spenden deutlich wieder wett. Ja, was aber allerdings seit 2015 den weitaus größten Teil meines Umsatzes mit dem Podcast ausmacht, ist Amazon tatsächlich. Ich habe ja einen Amazon-Affiliate-Link auf meiner Seite. Wenn ihr darauf klickt und dann bei Amazon einkauft, bekomme ich was von dem Umsatz ab, ohne dass es für euch teurer wird. Und das machen immer mehr Leute. Das finde ich total super. Seit dieser einen Episode, wo ich vorgelesen habe, was die Leute alles bei Amazon gekauft haben über meinen Link, ist das irgendwie konstant recht hoch und steigt auch noch manchmal. So zur Weihnachtszeit, also im November, ist es meistens dann nochmal ein bisschen höher, weil viele Leute Weihnachtsgeschenke kaufen. Und ich will euch auch gar nicht unbedingt dazu animieren, bei Amazon zu kaufen. Eigentlich finde ich das auch total gut, wenn man so lokale Läden unterstützt, also Bücher zum Beispiel. In einer kleinen Bücherei nebenan zu kaufen, ist bestimmt irgendwie netter als bei Amazon. Aber Amazon ist halt wahnsinnig praktisch. Und ich kaufe halt auch ab und zu bei Amazon, deswegen habe ich da jetzt keine Gewissensbisse, euch da diesen Link anzubieten. Und da kommt wirklich viel zusammen. Ich habe, und ich im Sinne der Transparenz erzähle ich euch jetzt einfach mal, wie viel Umsatz ich da so mache. Im Jahre 2014 hatte ich einen Umsatz, also Geschenke, die ich von euch bekommen habe, von gut 4.000 Euro. Das ist richtig viel Geld. Das ist viel mehr, als ich ausgeben kann für diesen Podcast. Und dafür, dass es ein Hobby ist, dass ich wirklich so in meiner Freizeit hier abends betreibe, ist das irgendwie fantastisch, dass da mehr Geld reinkommt, als ich dafür ausgeben müsste. Also Serverkosten und Mikrofone und so, das ist damit mehr als gedeckt. Das ist ganz großartig. Aber wie gesagt, Ende 2014 habe ich diese eine Episode gemacht, in der ich euch das erklärt habe mit dem Amazon. Und seitdem ist Amazon ganz hoch gegangen. Und das allein waren im Jahr 2015 schon über 4.000 Euro. Ist also nochmal oben drauf gekommen auf das, was sowieso reinkam. Und es waren jetzt tatsächlich über 8.000 Euro, die ich im Jahr 2015 von euch geschenkt bekommen habe auf dem einen oder anderen Wege. Und sei es nur dadurch, dass ihr auf meine Affiliate-Links geklickt habt und mir gar nicht direkt Geld geschenkt habt, sondern dass ihr Amazon quasi dazu zwingt, mir Geld zu schenken. Und dafür möchte ich euch einen riesen Dank aussprechen. Da war ich echt ziemlich baff. Also ich merke zwar, dass da beständig Geld kommt, aber so richtig zusammenzählen tue ich es halt dann nur für die Steuererklärung. Und das war ja beeindruckend, wie viel Feedback da kommt. Meinen allerherzlichsten Dank an alle, die sich da beteiligen. Es gab auch Ende letzten Jahres war das eine sehr, sehr große Einzelspende auf mein Spendenkonto. Das Problem da ist, dass man sich da nicht direkt bedanken kann, weil ich halt da keine E-Mail-Adresse oder sonst was. Wenn per PayPal eine Spende kommt, das geht ja auch, da gibt es einen PayPal-Spende-Button, dann kann ich mich da immer gleich per E-Mail bedanken. Das ist total nett, dass ich da die Adresse vom Absender sozusagen bekomme. Bei Spenden auf das Spendenkonto kann ich das leider nicht. Da kam irgendwie eine sehr große Einzelspende und auch dafür natürlich allerherzlichsten Dank. Aber wie gesagt, am Ende macht es die Summe der vielen kleinen Spenden. Das ist wirklich sehr, sehr toll zu spüren, wie vielen von euch das was wert ist, was ich hier mache. Ja. Muss ich nochmal loswerden, wo ich die Zahl gerade so zusammengerechnet hatte. Das ist echt ganz, ganz klasse. Vielen, vielen Dank. Gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung. Und zwar ist es Retrospektiven. Ich war die vergangene Woche in Portugal. Das an sich ist eigentlich schon eine Erzählung wert. Die Firma hat mir einen Ausflug bezahlt. Nein, einen Workshop bezahlt. Ich bin nach Portugal geflogen. Nach Lissabon, habe mir da einen Mietwagen genommen und bin ganz an die Südwestspitze gefahren nach Sagres. Das ist das kleine Städtchen, wo das Bier herkommt. Wenn man mal im portugiesischen Restaurant isst, dann bekommt man da ziemlich sicher ein Sagres-Bier. Dort in einem Hotel, Memo Valera heißt das, war eine Veranstaltung, die jährlich stattfindet, im Wechsel Nordamerika und Europa, und dieses Jahr ist halt Europa dran, nennt sich Retrospective Facilitators Gathering, RFG. Übersetzt, wie gesagt, sowas wie die Versammlung von Veranstaltern oder Facilitate-Gestaltern von Retrospektiven. Für Retrospektiven gibt es nicht so eine richtig gute Übersetzung. Das ist halt eigentlich ein lateinisches Wort, das im Deutschen und Englischen einfach auch so verwendet wird. Retrospektiven sind eine spezielle Form des Meetings, bei dem Teams sich Zeit nehmen, um zurückzuschauen, deshalb Retrospektive, also zurückschauen auf das, wie es so in der letzten Zeit gelaufen ist, um daraus Schlüsse zu ziehen, was man in der Zukunft anders machen möchte. Es ist also die Manifestierung des Wandels, indem man sagt, wir wollen nicht zurückschauen, um herauszufinden, warum wir gescheitert sind. Also dieses Postmortem, das ja auch so ein bisschen morbide ist. Postmortem bedeutet nach dem Tod, eine Analyse nach dem Tod. um irgendwie Blaming zu betreiben oder um irgendwie sich zu rechtfertigen, was denn nun der Grund für ein gewisses Scheitern war. Also nein, es geht gar nicht um Scheitern, sondern in Retrospektiven geht es darum, man kann halt immer irgendwas verbessern. Also nie ist ein Team in einem Zustand, in dem es für immer bleiben kann und gleichbleibend hohe Leistung bietet, zumindest nicht in einem komplexen Umfeld. Komplexes Umfeld bedeutet, dass sich die Rahmenbedingungen ständig ändern können. Also zum Beispiel die Anforderungen, die an das Team gestellt werden. Ich rede hier im Wesentlichen von Softwareentwicklungsteams, aber ich glaube, dass es für jede Art von Team, die in einem komplexen Umfeld lebt, also mit veränderlichen Rahmenbedingungen, veränderlichen Anforderungen, genauso gilt. Deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen generell zu halten. Ja, genau. Das heißt, es gibt immer Bedarf für Veränderung, weil sich alles andere auch immer verändert. Und wenn es nur der Erfahrungsstand des Teams ist. Ein Team sind halt mehrere Leute, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, hoffentlich. Und beim Verfolgen dieses Ziels verändert sich das Team selbst und ist dadurch ein komplexes System. Insofern, dass sich dadurch, dass Einzelne sich weiterentwickeln oder sich in unterschiedlichen Lebensabschnitten befinden oder irgendwie etwas Neues erlernen, dann eben das ganze komplexe Gefüge des Teams sich schon ändert. Wenn nicht sogar die Rahmenbedingungen von außen sich ändern, also die Aufgabe an das Team, die Anforderung an das Team, was das Team gemeinsam lernt und so. Das heißt, Veränderung ist kontinuierlich notwendig, um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen und um ein möglichst hohes Ergebnis zu erzielen. Wenn man sagt, never change a running system, und damit meint, dass man, wenn mal etwas funktioniert, dass man es dann möglichst nie anders machen sollte, als man es getan hat, dann übersieht man das halt, dass der beständige Wandel durch die Veränderung im Team oder außerhalb des Teams eben auch eine Reaktion darauf erfordert, möglicherweise auf das Wie im Team. Oder wenn es nur irgendwie eine Erkenntnis ist, die man über das Vergangene erlangen muss. Genau, und diesen Wandel, der wird in agilen Teams durch ein regelmäßiges Meeting begleitet oder bestärkt. Und dieses Meeting ist die Retrospektive. Ich glaube, erstmals als Retrospektive beschrieben wurde das in Scrum. Scrum ist ein Entwicklungsmodell für agile Teams, das so eine relativ einheitliche Meeting-Abfolge oder Iterationsstruktur vorgibt. Scrum gibt noch viel mehr vor, aber Scrum gibt weniger vor, als einige Leute glauben. Es ist nicht so, dass man Scrum by the book machen könnte, also dass man es irgendwie 1:1 umsetzen könnte und dann geht das irgendwie, sondern jedes Team muss halt die eigene Anpassung von Scrum finden. Ein Lehrer von mir, der Jeff Patton, hat mal gesagt, Scrum is intentionally incomplete, also absichtlicherweise unvollständig beschrieben, sodass jedes Team sich seine eigene Implementierung von Scrum zurechtfinden muss. Aber viele Sachen haben alle Scrum-Teams gemeinsam, sonst wären sie keine Scrum-Teams. Und eine Sache, die sie gemeinsam haben, sind Retrospektiven. Das heißt aber nicht, dass nur Scrum-Teams Retrospektiven machen sollten oder müssen oder können, sondern das können halt auch Teams, die Kanban machen oder irgendwas anderes oder die auch gar nicht Software entwickeln, sondern irgendeine andere Art von Team sind. Genau. Und das machen auch viele andere. Also ich mache auch Retrospektiven mit dem Team der Product Owner oder mit dem Leadership Team, also mit dem Management Team. Und das ist auch aus genau den gleichen Gründen und in genau der gleichen Form sehr, sehr sinnvoll. Vielleicht in einer etwas anderen Ausprägung. Ja, es gibt ein Buch über Retrospektiven, geschrieben von Diana Larsen und Esther Derby. Der Titel des Buches ist irgendwas mit Retrospectives. Ich habe es vergessen. Aber wenn man nach Retrospective und Diana Larsen und Esther Derby sucht, dann findet man genau dieses Buch. Und es ist ein sehr, sehr gutes Buch, denn es gibt dem Ganzen eine also den Moderatoren oder Veranstaltern dieser Retrospektiven eine große Hilfe. Insofern, dass eine Struktur vorgeschlagen wird, anhand der man sich so einen Rahmen für die Retrospektive zusammenbauen kann. Und das ist eigentlich ein relativ klarer Rahmen, besteht aus 5 Phasen, die eine Retrospektive durchlaufen sollte. Die erste Phase ist Set the Stage, also die Retrospektive eröffnen, die Bühne eröffnen. Zweite Phase ist Gather Data, Daten sammeln. Die dritte Phase ist Generate Insights, also Einsichten erzeugen, Erkenntnisse erzeugen. Die vierte Phase ist Decide what to do, entscheiden, was zu tun ist. Und die fünfte Phase heißt Close the Retrospective, also die Retrospektive wieder schließen, beschließen, abschließen. Und für jede dieser Phasen gibt es verschiedene Aktivitäten, die man machen kann. Und in dem Buch werden schon ganz viele vorgeschlagen. Und zum Beispiel könnte man für Set the Stage zum Eröffnen der Retrospektive eine Übung machen, bei der einfach jeder im Raum etwas Bestimmtes sagen soll. Zum Beispiel fasse die letzten 2 Wochen in 3 Wörtern zusammen. Ne? Dann muss jeder schon mal sein Gehirn anmachen. Das ist schon mal hilfreich. Und jeder muss auch den Mund aufmachen und ist schon mal beteiligt. Das ist auch ganz hilfreich. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man sein Team dazu bringen kann, dass alle irgendwie beteiligt sind. Das hilft halt, dass nicht etwa jemand im Raum sitzt und einfach die ganze Zeit über nichts sagt. Denn das ist total wertvoll, wenn alle im Team sich daran beteiligen, diese Daten zu sammeln, Erkenntnisse zu gewinnen und dann am Ende zu beschließen, was denn zu verändern ist. Wenn man da jemanden außen vor lässt, ist immer schlecht. Ja. Man kann auch ganz, ganz andere Übungen machen, die sich irgendwie um die Teamaufstellung drehen, um irgendwelche anderen kreativen Sachen geht. Ich benutze zum Beispiel ganz gerne die Rory's Story Cubes. Das sind diese Würfel, auf denen keine Zahlen sind, sondern so Piktogramme, Bildchen von Dingen, aus denen dann die Teammitglieder irgendeine Geschichte sich ausdenken müssen. Ja, oder was gibt's noch? Ach, alle möglichen. Und so gibt es halt für jede Phase dieser Retrospektiven bestimmte Aktivitäten. Die sind gar nicht vorgegeben, man kann sich auch selber welche ausdenken. Aber es ist halt ganz hilfreich, dass man da einen großen Fundus hat an Aktivitäten, an denen man sich bedienen kann. Und dieser Fundus besteht nicht nur aus dem Buch, da sind eine Menge drin, sondern es gibt noch weitere Bücher, wo noch weitere Aktivitäten drin vorgeschlagen werden. Und es gibt ein Online-Tool, das heißt Retromat, unter plansforretrospectives.com gibt es ein Online-Tool, wo man sich diese ganzen Aktivitäten oder sehr viele dieser Aktivitäten angucken kann, wo man sich zufällig einen retrospektiven Design zusammenklicken kann oder irgendwie dann einzelne Aktivitäten austauschen kann. Das ist gebaut von Corinna Baldorf, dieser Retromat. Und wenn ihr euch für Corinna interessiert, dann empfehle ich euch jetzt mal einen Podcast. Der heißt Agiles Produktmanagement, ist von diesem komischen Knalli Tobias Bayer. Und da hat er jetzt irgendwie 15 Episoden zusammengebrabbelt. Nicht allein, da gibt es nicht Monolog, sondern da gibt es immer nur Dialog zum Thema agiles Produktmanagement. Und in der letzten oder einer der letzten Episoden hatte ich dort den, das bin natürlich ich, hatte ich die Freude, mich mit Corinna Baldorf zu unterhalten über den Product Owner in der agilen Transition. Also gar nicht das Thema Retromat. Das ist ja eher so ein Tool für Agile Coaches, denn die Retrospektiven, die werden in der Regel durch den Scrum Master oder durch den Agile Coach geleitet. Das ist keine Aufgabe für den Product Owner. Der nimmt teil, meistens, manchmal, wenn er Lust hat oder wenn er eingeladen ist. Manchmal möchte das Team auch lieber was ohne den PO machen. Das ist auch in Ordnung, aber in der Regel sagt das Team, dass sie den PO gerne dabei hätten. Ja, und in meiner neuen Funktion, die ich jetzt seit anderthalb Jahren habe als Agile Coach, bin ich eben auch dafür verantwortlich, Retrospektiven zu leiten. Und der Retromat ist ein großartiges Werkzeug dazu, das einem dabei hilft, retrospektiven Designs vorzubereiten oder sich als Facilitator, als Veranstalter einer Retrospektive sich da inspirieren zu lassen. Genau. Und wie gesagt, da gibt es jede Menge Methoden, Aktivitäten. Aber nicht nur das, denn so eine Retrospektive zu gestalten, bedeutet ja auch, dass man sich als Scrum Master oder Agile Coach, was so ein bisschen in diesem Sinne dann gleichbedeutend ist, zumindest was Retrospektiven angeht, sollte man sich ein bisschen damit beschäftigen, was das Team denn wohl gerade braucht. Wie weit ist denn das Team gerade? Wie reif ist denn das Team gerade? In was für einer Phase ist denn das Team gerade? Sind sie gerade im Forming, im Storming, im Norming oder im Performing? Sind sie vielleicht gerade in einer Phase der Depression, hatten einen Rückschlag erlitten und brauchen etwas zum Aufbauen? Oder sind sie gerade ganz, ganz gut drauf und sollten vielleicht mal drüber reflektieren, warum sind sie gerade so gut drauf? Oder sollten einfach mal ein bisschen Spaß haben? Es gibt so ganz viele verschiedene Situationen und über dieses ganze Thema der Retrospektiven, also was für Aktivitäten man einsetzen kann, wie man die genau macht, in welchen Situationen man was für ein retrospektiven Design macht, wie man überhaupt so eine Umgebung schafft, in der eine Retrospektive erfolgreich sein kann, auf welchen Ebenen man Retrospektiven machen kann. All diese Themen haben wir in diesem wunderbaren Ort Sagres in Portugal letzte Woche alles besprochen. Das war ein sehr kleines Gathering, also vergleichsweise klein. Ich war überrascht, wie wenig Leute, ich wusste vorher, wie viele Leute kommen, aber ich finde es immer erstaunlich, dass dann dort so wenig Leute kommen. Es war Platz für 30 Teilnehmer. Die Veranstalter möchten nicht, dass das viel, viel größer wird, also es soll keine Massenveranstaltung werden. Aber es waren nur 25 Teilnehmer da. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt No-Shows mit dabei waren, aber ich weiß, dass da noch Platz gewesen wäre, wenn noch jemand hätte kommen wollen. Aber nun gut, das ist eine Veranstaltung, wo zuerst nur die Teilnehmer des letzten Jahres eingeladen werden, dann die Teilnehmer aus allen Jahren zuvor, und dieses Gathering gibt es schon seit 15 Jahren oder so. Erstaunlich lange, ehrlich gesagt, aber ja, es gibt ja auch schon so lange Retrospektiven und die Idee ist ja recht naheliegend, sich mit anderen Veranstaltern von Retrospektiven austauschen zu wollen. Und ja, und wenn dann die Veranstaltung noch nicht voll ist, dann darf jeder Teilnehmer eben auch noch weitere Leute einladen. Und wie er das macht, ist dann, glaube ich, aber ihm überlassen. Das heißt, da kann man dann relativ weit streuen. Ja, ich fand das extrem wertvoll, weil eben jene Diana Larsen, die dieses großartige Buch geschrieben hat, die ist auch immer mit dabei. Die hat es quasi ins Leben gerufen, dieses Gathering. Und darüber hinaus sind noch ganz viele andere super tolle, super erfahrene Leute dabei. Leute, die auch Bücher zu dem Thema geschrieben haben. Leute, die schon seit vielen Jahren Retrospektiven veranstalten, die beruflich als Freiberufler oder in einer Coaching-Agentur Retrospektiven veranstalten. Und ja, noch viele andere. Und ich war da vielleicht einer der juniorigsten Agile Coaches. Ich meine, ich habe zwar viel Erfahrung mit agilem Arbeiten, arbeite seit 2006 in agilen Teams, irgendwie erst als Entwickler oder 2007 vielleicht, erst als Entwickler, dann als Product Owner und jetzt als Agile Coach. Das heißt, ich habe schon viel gesehen und viel gemacht, aber ich habe noch nicht so viele Retrospektiven veranstaltet wie die vielleicht. Also in meinem Leben als Agile Coach, ich bin jetzt anderthalb Jahre bei Adobe. Ich mache so pro Woche vielleicht eine Retrospektive, also weiß nicht, vielleicht 75 Retrospektiven habe ich, ne, nicht mal. Meinen ganzen Urlaub und so ausgefallene Retrospektiven noch abzieht, habe ich vielleicht, weiß nicht, 50, 60 Retrospektiven veranstaltet. Und das ist aber das, was andere da irgendwie in einem halben Jahr machen oder so. Also das War schon beeindruckend, was da für erfahrene Leute teilgenommen haben. Ich war jetzt nicht der Einzige, der vergleichsweise wenig Erfahrung hatte, aber ja, die Spanne war doch schon recht groß. Es waren auch viele dabei, die schon sehr viele von diesen Gatherings mitgemacht haben. Für mich war das halt das erste dieser Art, aber sicherlich nicht das letzte, denn es hat mir echt viel gegeben, hat mir ganz viele Impulse gegeben, was ich an meiner Art, Retrospektiven zu veranstalten, verändern könnte. Und ja, ich bin sehr beseelt davon zurückgekommen. Nicht nur, weil es inhaltlich so wertvoll für mich war, sondern weil es eben auch ganz, ganz tolle Leute waren, die ich dort kennengelernt habe und ganz viele neue Bande, die ich geknüpft habe. Und ja, ich freue mich schon darauf, die alle nächstes Jahr wiederzusehen oder vielleicht auf irgendeiner anderen Veranstaltung zwischendurch, wer weiß das schon. Ja, mit zweien von denen, die übrigens dann auch in Hamburg wohnen. Interessanterweise waren drei Teilnehmer aus Hamburg da, beziehungsweise ich wohne ja nicht in Hamburg, aber ich arbeite ja in Hamburg. Mit den anderen beiden habe ich mich jetzt schon mal für nächsten Monat zum Mittagessen verabredet. Ja, das wird gut. Da wieder den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ja, das war meine Zeit in Zagreb. Natürlich haben wir aber nicht nur gearbeitet. Man kann ja nicht irgendwie 24 Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, ich habe den Tag damit angefangen, dass ich meistens viel zu früh aufgewacht bin. So gegen 5 oder so, 5:30 vielleicht, und nicht wieder einschlafen konnte. Jetzt kann man natürlich sagen, Tobi und nicht einschlafen, da stimmt doch was nicht. Ich bin doch Einschlafen-Podcast. Mensch, ich müsste doch wissen, wie man wieder einschlafen kann. Weiß ich eigentlich auch, nämlich sich von seinen eigenen Gedanken abzulenken. Aber wenn der Kopf so voll ist mit so vielen Eindrücken und Impressionen und so vielen Sachen, die ich gelernt habe, dann hilft auch keine Ablenkung. Ich habe das einfach nicht hingekriegt, mich mit Hörbüchern oder Podcasts so weit abzulenken, dass ich die ganzen Sachen, die ich am Vortag erfahren, gelernt und erlebt habe, dass ich die dann wieder aus meinem Kopf rausbekommen habe. Und dann lag ich halt da wach und habe mich gewälzt. Kennen viele von euch bestimmt, weil ihr sonst diesen Podcast gar nicht hören würdet. Aber es gibt ja auch Leute, die hören diesen Podcast gar nicht unbedingt, um sich abzulenken, sondern um sich inspirieren zu lassen. Ja, und wenn man dann zu doll inspiriert ist, dann kann man auch nicht einschlafen. Dann bin ich um 7 Uhr aufgestanden und laufen gegangen. Und zwar jeden Tag, ganz stringent. Hatte auch zweimal Begleitung beim Laufen. Da sind einmal zwei Leute und einmal eine. Nee, dreimal hatte ich Begleitung. Genau. Das war sehr schön, dass ich nicht alleine laufen musste. Und das Laufen war fantastisch. Das Wetter dort ist halt jetzt schon sehr warm. Da ist morgens bei kurz nach Sonnenaufgang waren da schon 15 Grad. Und der Sonnenaufgang sah jeden Morgen ein bisschen anders aus. Also die Sonne ging so um 6:40 auf. Da war ich dann meistens schon wach und habe irgendwie auf dem Balkon gestanden, den Sonnenaufgang über dem Ozean angeguckt. Ganz malerisch. Mit einem kleinen Hafen. Und ein bisschen Steilküste und dann eben den Sonnenaufgang. Und jeden Morgen war so die Wolkenszenerie anders. Und das war ganz schick. Und beim Laufen in kurzer Hose und T-Shirt war es halt warm genug. Das war ganz fantastisch. Ich hatte meine Laufsocken mit. Also ich bin dann ganzen 7 Tage barfuß gelaufen. Das war super. Ich habe halt ganz wenig Gepäck gehabt und keine großen Laufschuhe in meinem Gepäck. Und so konnte ich dann immer gut rennen. Um 8 gab es dann Frühstück. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nicht so viel Obst gegessen wie in dieser einen Woche in Zagreb. Das Hotel hat immer Obstsalat und auch irgendwie einfach so aufgeschnittenes Obst. Ananas, Mango, Kiwi, Orangen, alles Mögliche habe ich da gegessen. Und so ein Nata, so ein kleines Küchlein mit Pudding. Vanillepudding ist das, glaube ich, dann, ne? Ja. Und so ein bisschen flambiert da über angebrutzelt. Ich weiß gar nicht, wie man das genau herstellt, aber das sind so diese typischen portugiesischen Teilchen, die man auch bei portugiesischen Bäckereien bekommt. Pastel de Nata. Irgendwas de Nata heißt das. Und ich nenne sie halt einfach immer Nata. Sehr lecker. Das Frühstück war zwar insgesamt irgendwie, also so normal, es war nicht übermäßig leckeres Essen in dem Hotel. Es war gut. Die Suppe zum Mittagessen war meistens etwas fade, sodass man irgendwie da mit Pfeffer und Piri-Piri dran musste. Aber also insgesamt absolut okay. Das Rührei morgens war ungenießbar. Also ich habe das ein bisschen immer gegessen, aber es war so sehr glibberig und weich und flüssig. War nicht so toll. Aber wie gesagt, ich habe mich da im Wesentlichen dann an das Obst gehalten und mal so eine Chorizo, so eine gebratene Chorizo noch dazu gegessen. Weil irgendwie ist im Hotel so ein warmes Frühstück dann doch ganz geil. Naja. Genau, dann ging die Veranstaltung los. Organisiert war das Ganze übrigens als Open Space. Das ist eine Veranstaltungsform, bei der alle dazu aufgerufen sind, sich am Ablauf zu beteiligen. Das heißt, es gibt eine Wand, auf der der Ablaufplan der Veranstaltung dynamisch entsteht. Das heißt, jeder kann Sessions vorschlagen und diese an die Wand kleben. Wir hatten 3 Räume zur Verfügung und 4 Tage. Ja, 3,5 Tage eigentlich, also Montag, Nachmittag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Am Freitag war dann natürlich eine Retrospektive über die ganze Woche. Also haben wir selbst eine Retrospektive veranstaltet. Und den Input dann den Veranstaltern des kommenden Gatherings zukommen lassen. Und Output dieser Retrospektive natürlich als Input für das nächste Gathering. Genau, und dann hatten wir also, wie gesagt, diese 3,5 Tage und 3 Slots konnten wir dann irgendwie befüllen mit Themen, die wir behandeln wollten. Ich habe auch ein Thema vorgeschlagen. Und zwar habe ich da letztens sogar gerade einen Blogpost dazu geschrieben. Eine Aktivität, die ich entwickelt habe bei uns im Team. Find Your Focus Principle heißt das. Könnt ihr euch ja mal den Blogbeitrag dazu durchlesen, wenn ihr da Interesse dazu habt. Und dazu habe ich sehr, sehr wertvolles Feedback bekommen von den Teilnehmern des Gatherings. Und ja, das hat Freude gemacht. Tja. Genau. Und abends ging es dann natürlich gemeinsam zum Essen. Am ersten Abend haben wir alle gemeinsam im Hotel gegessen. Und die anderen Abende hatten wir quasi frei und sind dann irgendwo so durch die Restaurants der Umgebung geschlurft. Am Mittwochnachmittag haben wir alle mal eine Session oder 2 sausen lassen und dafür irgendwas Nettes unternommen. Als Social Event, aber nicht alle gemeinsam, sondern einige haben eine Surfstunde gemacht. Ich habe mich dazu entschieden, mit ein paar anderen Leuten und deren Kindern, einige hatten Kinder dabei. Also ein Paar hatte Kinder dabei. Eine ganz kleine, ein Baby, 10 Wochen alt und eine 3-Jährige. Das war total toll. Ein sehr belebendes Element dieser Veranstaltung. Und die haben gesagt, wir wollen mit dem Boot rausfahren und Delfine suchen. Da gab es halt so eine Bootstour, die am Hafen angeboten worden ist. Und da bin ich dann mitgefahren. Ein sehr schöner Ausflug. Wir waren 8 Meilen von der Küste weg, als wir dann endlich Delfine gefunden haben. Sehr schöne Tiere. Die schwammen da einfach in der freien Laufbahn herum. Und es war viel schöner, die so zu beobachten, als in so einem Delfinarium. Ich war mal im Heidepark, gab es das, glaube ich, oder in irgendeinem Park war ich mal bei so einer Delfinshow. Ist natürlich witzig, aber die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu besuchen, ein bisschen zu gucken, wie sie da rumspringen und dann wieder wegzufahren, fand ich eigentlich noch netter. Ist halt schwierig, ne? Man weiß ja nicht, wo sie gerade sind. Muss sie dann suchen, aber wir haben sie gefunden. Und mit an Bord war ein Meeresbiologe, ein Deutscher, der uns dann ein bisschen was erklärt hat. Und ja, das hat er auch auf Deutsch und Englisch gemacht, weil die Teilnehmer auf diesem Gathering waren natürlich gar nicht alles Deutsche. Was heißt natürlich? Also es ist eine globale Veranstaltung, wobei wir ausschließlich Teilnehmer aus Nordamerika und also aus USA waren die meisten, dann Deutschland, dann Dänemark, Holland, Kanada, Südafrika war einer da. Und das war es, glaube ich, schon. Eine Schweizerin, die aber auch in Deutschland wohnt. Und ja, das war es, glaube ich. Mehr Nationen waren nicht anwesend, aber Englisch war natürlich die Sprache des Gatherings. Ne? Also unter uns Deutschen haben wir zwar manchmal Deutsch gesprochen, aber manchmal haben wir Deutschen unter uns dann auch Englisch gesprochen, weil wir halt die ganze Zeit Englisch gesprochen haben. Und wenn man so drin ist und der einzige Nicht-Deutsche dann gerade den Raum verlässt, dann merkt man das manchmal gar nicht. Spricht halt bei der Englisch so ein bisschen albern, aber geht ja auch, was soll's. Genau, der Meeresbiologe, der hatte uns ein Restaurant empfohlen, wo ich dann am Mittwochabend und auch am Donnerstagabend gegessen habe, weil das so teuer war. Das heißt Adega Dos Arcos, also Dos Arcos, ich glaube Dos Arcos spricht man das aus. Und das ist so ein ganz kleines Grillrestaurant. Wir saßen da auf diesen so fest zusammengebauten Gartenbank-Dingern, die man so von Raststätten kennt. Und es war so ein bisschen merkwürdig, dass irgendwie da stand irgendwie so ein paar Fischnamen irgendwie auf einer Tafel, aber es gab keine Karte, es gab kein Menü. Und ja, dann kam er irgendwann, habe ich gefragt, können wir schon was zu trinken bestellen? Ja, was sollte denn? Ja, hier so, da Rotwein, da Weißwein. Ach, bring mal irgendwie ein bisschen Rotwein, ein bisschen Weißwein und Wasser. Hat halt so karaffenweise Rot- und Weißwein gebracht und Wasserflaschen. Ja, und ja, wollt ihr Fisch oder Fleisch essen? Ach so, ja, mach mal ein bisschen Fisch, bisschen Fleisch und dann, also mehr Fisch, weil mehr Leute wollten Fisch essen. Und dann kamen als erstes irgendwie so Salate und dann Pommes und Kartoffeln und dann große Platten mit gegrilltem Fisch und gegrilltem Fleisch. Dann gab es halt irgendwie verschiedene Sorten Fisch, verschiedene Sorten Fleisch und das war so großartig, das hat so lecker geschmeckt und war echt gut. Es hat richtig Spaß gemacht, weil auch jeder sich dann nehmen konnte, was er wollte. Es gab genug für alle, also es war mehr als genug für alle. Wir waren da mit 14 Personen und haben einfach richtig viel zu essen bekommen. Zum Nachtisch konnte jeder sich was aussuchen. Aus Mousse au Chocolat, Molotow kannte ich vorher nicht. Das ist so aus, so ähnlich wie Baiser, aber in weich und ganz fluffig. Also aufgeschlagenes Eiweiß, recht süß, aber nicht zu süß und auch nicht kompakt, sondern eher, man nimmt es in den Mund und dann verschwindet das und lässt nur Geschmack zurück. Fruchtsalat oder Mandeltörtchen. Und wir haben natürlich einfach alles bestellt und irgendwie durcheinander probiert und für den gesamten Spaß musste jeder von uns gerade mal 15 Euro bezahlen. Also das war echt super. Falls ihr in Zagreb seid, geht dorthin. Das ist ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Aber ansonsten, wir haben auch kein schlechtes Restaurant entdeckt. Also ich habe nur gut gegessen und es war gut. Auch das Restaurant im Hotel war ganz gut. Ja, ja, insofern eine alles um in allem wunderbare Woche. Viel gelernt, viel kennengelernt, viele tolle Leute kennengelernt und ja, auch so eine schöne Zeit gehabt. Zwei Nachteile hatte die Woche. Erster Nachteil habe ich schon gesagt, ich habe ein bisschen wenig Schlaf bekommen. Der andere Nachteil war, dass ich meine Familie vermisst habe. Ich war eine Woche lang weg. Andere hatten ihre Frauen und teilweise auch ihre Kinder mit dabei. Wenn die Frauen nicht selbst auch Agile Coach waren und teilgenommen haben, was auch der Fall war teilweise, dann haben sie einfach halt die Woche genossen und Urlaub gemacht. Und ja, das fehlte mir so ein bisschen, dass ich dann auch meine Familie dabei gehabt hätte. Ja, nichtsdestotrotz, auch mit diesen zwei Knackpunkten war es eine sehr, sehr schöne Zeit. Gut, dann rutsche ich mal eben hier hoch. Ich rutsche immer so runter. Ich liege hier so halb auf diesem Sofa und dann rutsche ich runter und irgendwann liege ich hier. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen albern. Ich gucke mal eben in den Chat, was so die Live-Hörer dazu sagen. Da hat jemand Probleme hier beim Livestream zuzuhören, das tut mir leid. Aber schön zu hören, dass das Familienhotel im Feldberg besser zu sein scheint, als das, über das ich schon mal irgendwie Was nicht so Schönes erzählt habe, tut mir übrigens im Nachhinein sehr leid, dass ich da so wenig Gutes an dem Hotel gelassen habe. Natürlich hatten wir auch dort eine schöne Zeit, hatte ich glaube ich auch gesagt. Aber als Hotel an sich war es halt nicht so der Knaller. Na, wie auch immer. Ich hoffe, die Familie-Hotel-Kette sieht es mir nach. Ja, dann kommen wir mal zum Rilke der Woche. Der heißt heute, ihr Mädchen seid wie die Gärten. Ihr Mädchen seid wie die Gärten. Am Abend im April, Frühling auf vielen Fährten, aber noch nirgends ein Ziel. Jo, das ist schon das ganze Gedicht. Als ich vorhin mich vorbereitet habe auf den Podcast, denn den Rilke der Woche, den lese ich dann immer einmal zum Test. Ganz im Gegensatz zu dem Buch, das dann gleich kommt. Heute gibt es ja Kant. Das lese ich halt nicht zur Probe vorher durch. Das wäre zu viel Aufwand, mich darauf vorzubereiten. Deswegen ist das alles prima vista, wie ihr alle wisst. Vista, vista, prima vista. Als ich das vorhin zur Probe lesen wollte, habe ich fälschlicherweise das Inhaltsverzeichnis vorgelesen und dachte, das sei das Gedicht. Aber passt mal auf, das klingt echt fast wie ein Rilke-Gedicht. Ihr Mädchen seid wie die Gärten. Jetzt sind sie alle schon selber Frauen. Gehe ich die Gassen entlang, Königinnen seid ihr und reich. Die Welle schwieg euch nie, die Mädchen sehen der Kähne Fahrt, ihr Mädchen seid wie die Kähne. Die blonden Schwestern flochten froh, wenn die blonden Flechterinnen eh der Garten ganz beginnt. Alle Straßen führen jetzt gerade hinein. Noch ahnst du nichts vom Herbst des Haines? Die Zeit, von der die Mütter sprachen, wir haben lange im Licht gelacht. Die Mädchen am Gartenhange, ich war in ferner Fremde Kind, es müsste mich einer führen, wir sind uns alle schwesterlich. Also ich finde, das geht auch als Gedicht vor, durch dieses Inhaltsverzeichnis. So großartig anders ist es nur auch nicht. Na gut, nächste Woche lese ich also dann das Gedicht vor. Jetzt sind sie alle schon selber Frauen. Gut, aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen Kant, damit ihr auch wirklich einschlafen könnt. Wir sind angekommen auf Seite B525. Der Antinomie der reinen Vernunft, 7. Abschnitt, kritische Entscheidung des kosmologischen Streits der Vernunft mit sich selbst. Augen zu und zugehört. Die ganze Antinomie der reinen Vernunft beruht auf dem dialektischen Argumente. Wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch die ganze Reihe aller Bedingungen desselben gegeben. Nun sind uns Gegenstände der Sinne als bedingt gegeben, folglich etc. Durch diesen Vernunftschluss, dessen Obersatz so natürlich und einleuchtend scheint, werden nun nach Verschiedenheit der Bedingungen in der Synthese der Erscheinung, sofern sie eine Reihe ausmachen, ebenso viele kosmologische Ideen eingeführt, wie die absolute Totalität dieser Reihen postulieren und eben dadurch die Vernunft unvermeidlich in Widerstreit mit sich selbst versetzen. Ehe wir aber das Trügliche dieses vernünftelnden Arguments aufdecken, müssen wir uns durch Berichtigung und Bestimmung gewisser darin vorkommenden Begriffe dazu instand setzen. Zuerst ist folgender Satz klar und ungezweifelt gewiss, dass, wenn das Bedingte gegeben ist, uns eben dadurch ein Regressus in der Reihe aller Bedingungen zu demselben aufgegeben sei, denn dieses bringt schon der Begriff des Bedingten so mit sich, dass dadurch etwas auf eine Bedingung und wenn diese wiederum bedingt ist, auf eine entferntere Bedingung und so durch alle Glieder der Reihe bezogen wird. Dieser Satz ist also analytisch und erhebt sich über alle Furcht vor eine transzendentale Kritik. Er ist ein logisches Postulat der Vernunft. Diejenige Verknüpfung eines Begriffs mit seinen Bedingungen durch den Verstand zu verfolgen und so weit als möglich fortzusetzen, die schon dem Begriffe selbst anhängt. Ferner, wenn das Bedingte sowohl als seine Bedingung Dinge an sich selbst sind, So ist, wenn das erstere gegeben worden, nicht bloß der Regressus zu dem zweiten aufgegeben, sondern dieses ist durch wirklich schon mitgegeben, doch, sondern dieses ist dadurch wirklich schon mitgegeben. Und weil dieses von allen Gliedern der Reihe gilt, so ist die vollständige Reihe der Bedingungen mithin auch das Unbedingte dadurch zugleich gegeben. Oder vielmehr vorausgesetzt, dass das Bedingte, welches nur durch jene Reihe möglich war, gegeben ist. Hier ist die Synthese des Bedingten mit seiner Bedingung eine Synthese des bloßen Verstandes, welcher die Dinge vorstellt, wie sie sind, ohne darauf zu achten, ob und wie wir zur Kenntnis desselben gelangen können. Dagegen, wenn ich es mit Erscheinungen zu tun habe, die als bloße Vorstellung gar nicht gegeben sind, wenn ich nicht zu ihrer Kenntnis, das ist zu ihnen selbst, denn sie sind nichts als empirische Kenntnisse gelange, so kann ich nicht in eben der Bedeutung sagen, wenn das Bedingte gegeben ist, so sind auch alle Bedingungen als Erscheinungen zu demselben gegeben und kann mithin auf die absolute Totalität der Reihe derselben keineswegs schließen. Denn die Erscheinungen sind in der Apprehension selber nichts anderes als empirische Synthese im Raume und der Zeit und sind also nur in dieser gegeben. Nun folgt es gar nicht, dass, wenn das Bedingte in der Erscheinung gegeben ist, auch die Synthese, die seine empirische Bedingung ausmacht, dadurch mitgegeben und vorausgesetzt sei, sondern diese findet allererst im Regressus und niemals ohne denselben statt. Aber das kann man wohl in einem solchen Falle sagen, dass ein Regressus zu den Bedingungen, das heißt eine fortgesetzte empirische Synthese auf dieser Seite geboten oder aufgegeben sei und dass es nicht an Bedingungen fehlen könne, die durch diesen Regressus gegeben werden. Hieraus erhellet, dass der Obersatz des kosmologischen Vernunftschlusses das Bedingte in transzendentaler Bedeutung einer reinen Kategorie, der Untersatz aber in empirischer Bedeutung eines auf bloße Erscheinungen angewandten Verstandesbegriffes nehmen. Folglich derjenige dialektische Betrug darin angetroffen werde, den man Sophisma figurae dictionis nennt. Dieser Betrug ist aber nicht erkünstelt, sondern eine ganz natürliche Täuschung der gemeinen Vernunft. Denn durch dieselbe setzen wir im Obersatze die Bedingungen und ihre Reihe gleichsam unbesehen voraus, wenn etwas als bedingt gegeben ist, weil dieses nichts anderes als die logische Forderung ist, vollständige Prämissen zu einem gegebenen Schlusssatze anzunehmen. Und da ist in der Verknüpfung des Bedingten mit seiner Bedingung keine Zeitordnung anzutreffen. Sie werden an sich als zugleich gegeben vorausgesetzt. Ferner ist es ebenso natürlich im Untersatze Erscheinungen als Dinge an sich und ebensowohl dem bloßen Verstande gegebene Gegenstände anzusehen, wie es im Obersatze geschah, da ich von allen Bedingungen der Anschauung, unter denen allein Gegenstände gegeben werden können, abstrahierte. Nun hatten wir aber hierbei einen merkwürdigen Unterschied zwischen den Begriffen übersehen. Die Synthese des Bedingten mit seiner Bedingung und die ganze Reihe der letzteren im Obersatze führte gar nichts zur Einschränkung durch die Zeit und keinen Begriff der Sukzession bei sich. Dagegen ist die empirische Synthese und die Reihe der Bedingungen in der Erscheinung, die im Untersatze subsumiert wird, notwendig sukzessiv und nur in der Zeit nacheinander gegeben. Folglich konnte ich die absolute Totalität der Synthese und der dadurch vorgestellten Reihe hier nicht eben so wohl als dort voraussetzen, weil dort alle Glieder der Reihe an sich ohne Zeitbedingung gegeben sind, hier aber nur durch den sukzessiven Regressus möglich sind, der nur dadurch gegeben ist, dass man ihn wirklich vollführt. Nach der Überweisung eines solchen Fehltritts der gemeinschaftlich zum Grunde der kosmologischen Behauptung gelegten Arguments können beide streitende Teile mit Recht als solche, die ihre Forderung auf keinen gründlichen Titel gründen, abgewiesen werden. Dadurch aber ist ihr Zwist noch nicht so fern geendigt, dass sie überführt worden wären. Sie oder einer von beiden hätte in der Sache selbst, die er behauptet, im Schlusssatze Unrecht, wenn er sie gleich nicht auf tüchtige Beweisgründe zu bauen wüsste. Es scheint doch nichts klärer als das von Zween, der eine behauptet, die Welt hat einen Anfang, der andere, die Welt hat keinen Anfang, sondern sie ist von Ewigkeit her, doch einer Recht haben müsse. Ist aber dieses, so ist es, weil die Klarheit auf beiden Seiten gleich ist, doch unmöglich jemals auszumitteln, auf welcher Seite das Recht sei. Und der Streit dauert nach wie vor, wenn die Parteien gleich bei dem Gerichtshofe der Vernunft zur Ruhe verwiesen worden. Es bleibt also kein Mittel übrig, den Streit gründlich und zur Zufriedenheit beider Teile zu endigen, als dass, da sie einander doch so schön widerlegen können, sie endlich überführt werden, dass sie um nichts streiten und ein gewisser transzendentaler Schein ihnen da eine Wirklichkeit vorgemalt habe, wo keine anzutreffen ist. Diesen Weg der Beilegung eines nicht abzuurteilenden Streits wollen wir jetzt einschlagen. Beziehungsweise in der nächsten Episode. Denn hier mache ich dann einen Schnitt. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche. Schlaft recht viel und ausreichend viel. Schlafen ist gesund und wichtig. Genießt den Schlaf. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, in möglicherweise 2 Wochen. Man weiß das nie genau, wann der Einschlafen-Podcast kommt im Moment. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.